Digitaler Espresso. Ein Podcast über Kirche und Digitalität des Katholisch-Sozialen Instituts.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, liebe Live-Gäste, schön, dass Sie sich wieder zugeschaltet haben zum digitalen Espresso. Wir freuen uns, mit Ihnen wieder eine gute halbe Stunde über Digitalität und Nachhaltigkeit nachzudenken. Wir, das sind mein wunderbarer Co-Moderator Martin Kutz und das bin ich, André Schröder. Martin, in unserer letzten Folge mit Till von Pidol haben wir schon einen kleinen Vorgeschmack auf das bekommen, was uns heute erwartet. Worüber wollen wir denn heute sprechen und vor allem mit wem?
Ja, hallo André. In unserer heutigen Folge wollen wir, wie auch beim letzten Mal, darüber sprechen, wie defekte technische Geräte wieder nutzbar gemacht werden können, um damit einen Beitrag zu liefern, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Diesmal geht es allerdings nicht um das professionelle Wiederaufbereiten, wie es Refurbish-Unternehmen leisten, wenn sie beispielsweise Smartphones aufbereiten und weiterverkaufen. Heute geht es vielmehr um das ganz klassische Reparieren. Wir wollen heute einen Blick werfen in Repair-Cafés, in denen engagierte Menschen kaputten technischen Geräten und anderen Gegenständen wieder neues Leben einhauchen, sich damit gegen eine Kultur des Wegwerfens wenden und ja, eine Kultur des helfenden Miteinanders fördern. Dazu haben wir uns eingeladen, Ina Hemmelmann vom Netzwerk Reparaturinitiativen. Ein ganz herzliches Willkommen, Frau Hemmelmann.
Hallo, guten Morgen und danke für die Einladung.
Ja, ich starte direkt wieder mit unserer klassischen Hand-aufs-Herz-Frage. Wann haben Sie denn das letzte Mal etwas reparieren lassen?
Reparieren lassen habe ich zuletzt mein Fahrrad tatsächlich. Da habe ich mal wieder einen Nagel hier erwischt auf dem Pflaster und hatte einen Platten und mein Hinterrad mit der Schaltung, das traue ich mich immer selbst nicht auszubauen. Das habe ich dann meinem Fahrradhändler ums Eck vorbeigebracht und der hat mir das wieder dann repariert.
Ah ja, also beim klassischen Händler. Sonst kann man natürlich eben auch zu Repair-Cafés gehen und das dann ja kostenlos sogar machen lassen. Aber erzählen Sie doch einfach erstmal, was Repair-Cafés überhaupt sind.
Genau, Reparatur-Cafés, das sind Veranstaltungen, wo man in einer gemütlichen Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen, deswegen auch der Name Kaffee, mit seinen defekten Alltagsgegenständen vorbeikommt und dort Hilfe erhält zum Reparieren. Also da trifft man auf Menschen, die können reparieren in verschiedenen Bereichen. Die haben ihr Werkzeug dabei und nehmen sich die Zeit. Und ja, man widmet sich gemeinsam dann den defekten Alltagsgegenständen und hat eine gute Zeit und im besten Fall hinterher auch wieder ein funktionierendes Gerät.
Das hört sich so an, als gäbe es sowas schon seit Ewigkeiten, irgendwie vielleicht in der Kirchengemeinde früher. Aber der Trend ist noch gar nicht so alt.
Nee, so richtig Fahrt aufgenommen hat dieses Format Repair Café seit 2009. Es gab auch schon vorher so punktuell einzelne Formate und Veranstaltungen, Reparaturtage beispielsweise in Kempten, von denen ich weiß. Aber 2009 wurde wirklich dieses Konzept Repair Café in den Niederlanden entwickelt und von dort aus einfach sich verbreitet. Und ja, seit 2014 machen wir sozusagen eine Vernetzungsarbeit und damals gab es 40 Reparaturcafés in Deutschland. Und mittlerweile schätzen wir die Zahl auf um die 2000 und es gründen sich weiterhin mehr. Also es ist ein Bedarf und ein Wunsch nach mehr Reparieren da.
Was steht denn da für eine Vision dahinter? Also geht es einfach nur darum, ja, Dinge zu reparieren, möglichst kostengünstig oder?
Ja, vor allem natürlich Müllberge zu verkleinern, ja, also Dinge länger zu nutzen, die Umwelt zu schonen dadurch auch, Ressourcen zu schonen. Das sind auf jeden Fall so die großen, ja, Antreiber für die Menschen, die sich da engagieren. Aber es ist auf jeden Fall auch immer verbunden mit diesem ganz handfesten, wir haben einfach Lust zu reparieren. Also die Menschen, die da zusammenkommen, die haben vielleicht beruflich, bevor sie in Rente gegangen sind, in einem technischen Beruf gearbeitet, haben Lust, da noch ihr Wissen weiterzugeben, anderen Menschen zu helfen und erleben dann auch einfach ein ganz schönes Miteinander bei diesen Veranstaltungen. Ja, ein Austausch und ein Voneinander und Miteinander lernen.
Hatte Martin ja eben schon erwähnt, dass Sie zum Netzwerk Reparaturinitiativen gehören. Vielleicht erklären Sie ganz kurz, was dieses Netzwerk eigentlich macht. Organisieren Sie die unterschiedlichen Repair-Cafés oder sind Sie eine politische Vertretung für die Repair-Cafés? Vielleicht können Sie das kurz erklären.
ich hole ein bisschen aus dazu. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Anstiftung. Das ist eine Stiftung mit Sitz in München. Und unser Stiftungszweck ist es, selber machen, handwerkliche Eigenarbeit, kulturelle Eigenarbeit zu unterstützen, zu erforschen, zu fördern und eben auch Räume des Selbermachens zu vernetzen. Und das machen wir in verschiedenen Bereichen. Ich habe Kolleginnen, die im Bereich Gemeinschaftsgärten, interkulturelle Gärten, solche Netzwerke und Projekte unterstützen. Wir machen das auch im Kontext offener Werkstätten und eben im Bereich Reparaturinitiativen. Das heißt, wir sind eine Anlaufstelle, die zum Thema, wie kann ich ein Repair-Café starten, wie kann ich es betreiben, wie versichere ich das Ganze, wie finde ich Ehrenamtliche, wie mache ich Öffentlichkeitsarbeit. Also rund um diese Fragen kann man sich an uns wenden, ja, Hilfe bekommen. Wir vernetzen dann auch zu anderen bestehenden Reparaturcafés, um sich wirklich lokal auch auszutauschen und voneinander zu lernen. Genau. Und wir sind jetzt in dem Sinn kein Dachverband sozusagen, ja, der irgendwie Vorgaben macht, nach welchen Regeln irgendwie was ablaufen muss, sondern wir möchten einfach dieses ehrenamtliche Engagement für mehr Reparieren, für eine Alltagspraxis des Reparieren unterstützen, auch für mehr Sichtbarkeit des zivilgesellschaftlichen Reparierens sorgen, indem wir beispielsweise auch die Plattform reparatur-initiativen.de betreiben, indem wir ein kleines Fan-Magazin für Reparaturfans namens Splitter herausgeben. Also wir haben so verschiedene Zulaufpunkte, um Reparieren einfach ja wieder mehr im Alltag und im Bewusstsein zu verankern.
Soweit ich weiß, ist es ja so, dass die Repair-Cafés auch unterschiedliche Träger zum Teil haben. Manchmal sind es Kirchengemeinden, manchmal sind es auch vielleicht Kommunen. Macht das die Kommunikation manchmal schwieriger, dass man da unterschiedliche Strukturen hat?
Mit uns insofern nicht, weil wir sozusagen unabhängig von der Struktur die Projekte beraten. Also zu uns kann sich an uns kann sich jeder wenden, also egal, ob da jetzt eine Kooperation mit einer Volkshochschule, mit einer Kirchengemeinde, mit einer Schule, mit einem Umweltzentrum und so weiter besteht. Und wir versuchen halt herauszufinden, welche Art von Kooperation macht beispielsweise Sinn, wie kann man die gut gestalten oder auch Kontakt herstellen zu anderen Projekten, die in so einer Kooperation bereits erfolgreich gestartet haben. Es gibt auch ganz viele Reparaturcafés, die ohne eine Institution im Hintergrund agieren, wo wirklich einfach Privatpersonen zusammenkommen und so eine Veranstaltung auf die Beine stellen. Also da gibt es unterschiedliche Formen und wir versuchen einfach, ja, das zu ermöglichen und zu helfen, wie man dann mit jedem Hintergrund einfach das gestalten kann.
Sie hatten eben schon mal erwähnt, dass es fast ein Trend ist, ne? Also 2000 Initiativen hatten Sie, glaube ich, erwähnt. Erleben Sie, dass das so seit 2019, wo Bewegungen wie Fridays for Future, dann Letzte Generation und dergleichen aufgekommen sind, dass es da nochmal einen Schub gegeben hat seitdem, weil vielleicht mehr ökologisches Bewusstsein in der Bevölkerung ist?
Mein Gefühl ist, dass der Schub sogar schon vorher war bei den Repair-Cafés. So 2015, 16, 17, da haben wir wirklich 20 bis 30 Neugründungen im Monat irgendwie sehen können, so oder verfolgt, ne, wo wir irgendwie online, lokal Nachrichten gesehen haben, da bewegt sich was, da trifft sich eine Gruppe Menschen.
Dann worauf führen Sie das zurück? Kurze Zwischenfrage, worauf führen Sie das zurück?
Dieses Thema ist einfach gelandet und es geht so leicht. Ne? Es ist so niederschwellig, eine Reparaturveranstaltung zu starten. Man muss keinen großen Verein gründen, man muss keine Räumlichkeiten anmieten. Es reicht, Menschen zusammenzubringen, die Lust haben zu reparieren. Und es wurde einfach wirklich an sehr vielen Orten, auch in Lokalnachrichten beispielsweise, total dankbar aufgegriffen. So, da passiert was Neues, wir informieren jetzt mal darüber. Und dann hat es wirklich ja auf dieser lokalen Ebene sehr viel Schwung aufgenommen. Und dann hat die Corona-Pandemie einfach eine große Pause jetzt erstmal bewirkt. Und jetzt gerade merken wir so, es zieht wieder an. Es werden neue Initiativen wieder mehr gegründet in diesen sehr stillen Jahren auf der Ebene. Und genau. Es ist auf jeden Fall natürlich der gleiche Gedanke, ne, wie Fridays for Future. So, wir wollen uns für Natur- und Umweltschutz einsetzen und ja irgendwie auch gegen die Klimakatastrophe irgendwie was tun. Und gleichzeitig ja war da schon auch vorher sehr viel Bewegung da in dem Bereich. Und auch in einer ganz anderen Generation ja interessanterweise. Ne? Also wir haben ja sehr viele ältere Menschen, die sich da engagieren.
2015, 2016, da war ja beispielsweise auch eine große Fluchtbewegung. Gab es da auch irgendwie Zusammenhänge, dass man vielleicht gesagt hat, man braucht jetzt viele gebrauchte Fahrräder oder so, die dann nutzbar gemacht werden müssen? Oder sehen Sie da keine Parallelen?
Das gab es auf jeden Fall an einigen Orten, dass da gezielt eben ja Fahrradprojekte entstanden sind, auch an oder mit Organisationen oder Institutionen, wo Menschen mit Fluchthintergrund wo gewohnt haben oder untergebracht waren. Und wo auch bis heute noch Projekte bestehen, die aus dem Kontext entstanden sind, das auf jeden Fall. Und da war auch ganz interessant zu merken, so welche Bedarfe herrschen dort eigentlich. Ja, da ist Fahrrad ist auf jeden Fall ein interessanter Bereich, Textilreparatur, wie kann ich meine eigenen Kleidungsstücke vielleicht umgestalten, wenn ich auf gespendete Kleidung angewiesen bin. Und Smartphone-Reparatur auch, um in Kontakt zu sein mit den Menschen noch in der Heimat. Während so im klassischen Reparaturcafé eher so die Haushaltsgeräte, Wasserkocher, Mixer, Staubsauger vorbeigebracht werden.
Wäre vielleicht auch nochmal eine weitere Frage wert. Was wird denn üblicherweise bei Ihnen im Repair-Café repariert? Sie hatten es gerade schon genannt. Also wie groß ist da die Bandbreite?
So das Hauptfokus ist, alles, was man hinbringen kann, man mitbringen. Also jetzt eher nicht den Herd und nicht den Kühlschrank, aber alles, was tragbar ist mit den eigenen Händen. Und ja, so die klassischen Elektrogeräte, Haushaltsgeräte, die haben relativ gute Erfolgschancen, dort repariert werden zu können. Ein bisschen Einschränkungen, nicht aufgrund der Reparatur, aber aufgrund von lokalen Betrieben, denen man keine Konkurrenz machen will, gibt es im Bereich beispielsweise Textil und Fahrrad. Also wenn man eben ums Eck noch einen Fahrradhändler hat, der auch Reparaturen anbietet oder eine Änderungsschneiderei, dann kann man sich natürlich überlegen, ob man wirklich jetzt auch diese Reparaturen anbietet oder ob man in dem Fall dann da ganz konkret ja ein Selbsthilfeangebot nach oben hängt, was ja natürlich immer eine Rolle spielen sollte, aber gerade in dem Bereich natürlich auch leichter umzusetzen ist. Genau, und wo es ein bisschen schwieriger wird, sind eben sehr filigrane Elektronik-Dinge, wo einfach ja oft sehr spezielle Werkzeuge erforderlich sind, bis hin zu Softwareprobleme, die vielleicht gar nicht mit einer klassischen Reparatur mit den Händen lösbar sind. Und dann gibt es so ein paar einzelne Produktpuppen oder Typen, die manche Reparaturcafés einfach aus Sicherheitsgründen ausschließen. Sowas wie manche Initiativen, die sagen, ja, eine Heckenschere würden wir nicht reparieren oder ein Rasenmäher oder eine Mikrowelle. Genau. Und wo ich weiß, dass auch nicht unbedingt immer dankbar angenommen wird, sind Drucker, weil die einfach oft sehr komplizierte Fehlerbilder haben und dann sehr viel Zeit da reinfließt und die nicht unbedingt sehr aussichtsreich zu reparieren sind.
Aber es liegt dann letztlich im Ermessen des jeweiligen Repair-Cafés, was die annehmen und was, wo die sagen, na, da halten wir lieber die Hand von weg. Es gibt ja manchmal auch Repair-Cafés, wo zum Beispiel 3D-Drucker noch mit aufgestellt sind oder andere Zusatzangebote sich einfügen in das Gesamtportfolio. Gibt es da irgendwelche Kriterien? Also gibt es auch Repair-Cafés, wo man sich dann die Schlagbohrmaschine ausleihen kann oder den Häcksler? Oder ist dieser 3D-Drucker schon eher eine Ausnahme?
Da kann ich es auch ein bisschen weiter sozusagen nochmal sprechen. Die 3D-Drucker sind im Moment jetzt nicht flächendeckend vorhanden. Da ist es auch eher so ein bisschen interessanter. Es kommt zu Kooperationen beispielsweise mit offenen Werkstätten oder Fab Labs, wo so eine Infrastruktur vielleicht leichter vorhanden ist. Oder Reparaturcafés auch noch irgendwie so im Bereich Jugendarbeit vielleicht tätig sind und mit jüngeren Menschen auch einfach ja im Austausch sind, zusammenwirken, weil 3D-Druck ja auch bedeutet, ich muss am PC einfach auch Bauteile konstruieren, die ich dann wiederum drucken kann. Also es ist dann, geht über eine Reparatur mit den Händen jetzt erstmal hinaus und erfordert auch ja gewissen Mehraufwand an Zeit und kann auch nicht so leicht während einer Reparaturveranstaltung dann umgesetzt werden, ne, bis ich ein Bauteil konstruiere, das noch drucke, da brauche ich schon ein paar Stunden. Und gleichzeitig gibt es aber verschiedene Formate oder ja, Aktionen, die sich noch gut andocken können an Reparaturcafé und die an manchen Orten auch gerne gemacht werden. Beispielsweise Kleidertauschangebote oder Kooperationen mit Foodsharing, wo halt eben das, die Verpflegung aus gespendeten oder geretteten Lebensmitteln eben erzeugt wird. Es gibt manchmal so Tauschschränke oder Tauschangebote auch für Elektrogeräte, dass man beispielsweise was mitbringen kann und man kann sich von diesem Tauschtisch dann auch wieder was mit nach Hause nehmen, was man vielleicht selbst bräuchte. Genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die da ausprobiert werden und ganz gut auch zu dem Thema Reparatur und Nachhaltigkeit passen.
Ja, Nachhaltigkeit ist ein gutes Stichwort. Inwiefern leisten Reparaturcafés denn Ihrer Meinung nach tatsächlich einen Beitrag für Nachhaltigkeit und Klimaschutz? Also man könnte ja auch kritisch fragen, okay, dann wird jetzt hier der alte Staubsauger nochmal vorbeigebracht, der, weiß ich nicht, 1000 Watt verbraucht und wieder fit gemacht, anstelle, dass sich derjenige neuen, viel leistungsfähigeren, ressourcenschonenderen neuen kauft.
Ja, grundsätzlich ist es natürlich gut, Dinge so lange wie möglich zu nutzen. So, das heißt, jedes Gerät, das ich länger nutze und deswegen noch kein neues kaufe, schont ja die Ressourcen sozusagen, die für die Neuproduktion noch nicht anfallen. Das heißt, reparieren macht immer Sinn, auch weil die Müllberge natürlich kleiner bleiben. Ja, für alles, was dann nicht zum Müll kommt, habe ich auch sozusagen Ressourcen eingespart. Ich habe mit einem Waschmaschinentechniker mich mal ausgetauscht zu dem Thema. Ich meine, Waschmaschine ist natürlich jetzt nochmal ein größeres Gerät, aber der sagt, naja, Wasser erhitzen hat vor 40 Jahren genauso viel Energie gekostet, wie es heute kostet. Und dieses Argument, dass die neue Maschine so viel stromsparender sei, ist meistens ein Verkaufsargument, aber gar nicht unbedingt ein Ressourceneinsparargument. Und er würde immer sagen, die alten Maschinen reparieren, bevor man eine neue kauft. Das verändert sich natürlich bei jedem Gerät zu einem gewissen Grad, das ist mir klar, aber grundsätzlich macht Reparieren und länger nutzen absolut Sinn.
Wird das denn in irgendeiner Form erfasst, wie viele Geräte da gerettet werden, oder hält man das nicht nach?
Wir machen jetzt keine flächendeckende Erfassung. Viele Reparaturcafés haben so lokale Statistiken tatsächlich, wo sie einfach so verzeichnen, wer vorbeikommt, was repariert wird. Es besteht auf unserer Plattform die Möglichkeit, diese Reparaturdaten auch einzupflegen. Das machen so 60 bis 70 Projekte regelmäßig. Es ist interessant zu sehen, dass so der Durchschnitt ungefähr immer gleich bleibt, ja, egal wie viele mehr Reparaturen dort eingepflegt werden. Ungefähr 70% können repariert werden. Das heißt, so ist die Erfolgsquote. Was auch sichtbar ist, ist die unendliche Bandbreite an Produkten. Also da sind sehr wenige Produkte sind da doppelt erfasst. Also das meiste ist wirklich Unikat-Reparaturen sozusagen. Und es ist dann dadurch auch sehr schwer, dann irgendwie Rückschlüsse von Defekten, die sich häufen oder so beispielsweise, zu ziehen. Aber man kann natürlich auch den dann hochrechnen und sagen, ja, okay, wenn wir sehen, der Durchschnitt an Reparaturen ist ungefähr gleich bei den eintragenden Reparaturinitiativen, dann haben wir die und die Zahlen bei eben den 1000 Projekten, die wir auf unserer Plattform verzeichnet haben ungefähr. Und wir sammeln auch sozusagen diese Reparaturen und verbinden die mit den Daten anderer Institutionen weltweit. Also es gibt auch in Belgien, in Dänemark, in Großbritannien zivilgesellschaftliche Reparaturorganisationen und Strukturen, die auch eben so eine Datenerfassung machen. Und wir haben da eben uns auf so einen Standard geeinigt, um so ein bisschen zu systematisieren und auch Zahlen aus der KonsumentInnen-Sicht mal zu generieren und eben nicht aus der Herstellersicht.
Vielleicht komme ich nochmal auf den sozialen Aspekt zu sprechen. Sie hatten ja gerade auch schon mal darauf hingewiesen, dass es dann Kaffee gibt und Kuchen vielleicht gibt. Also ne, der Name Repair Café ist nicht nur eine Worthülse, sondern das wird auch tatsächlich so gelebt. Wie nehmen Sie das so wahr? Welche Rolle spielt das in dem ganzen Konzert des Angebots?
Auf den ersten Blick starten die meisten ihr Projekt mit dieser Lust am Reparieren. So, wir haben halt Lust, Sachen mit unseren Händen zu machen und zu reparieren. Und dann merken sie eigentlich sehr schnell, meistens schon nach der ersten Veranstaltung, dass da viel mehr passiert, nämlich zwischen Menschen eine Begegnung stattfindet, die ausgeht vom Defekt. Also was die Menschen verbindet, die zum Reparaturcafé kommen, ist, es ist was kaputt. So. Und es gilt hier nicht, was man besitzt oder was man Tolles kann oder welcher Religion man angehört oder was auch immer, sondern was die Menschen verbindet, ist, dass sie alle was Kaputtes dabei haben und dass sie halt sich dem widmen, die Zeit widmen, die Aufmerksamkeit widmen, das wieder herzustellen. Und da werden auch ganz viele Geschichten ausgetauscht, die einen Menschen persönlich mit dem Gegenstand, der vielleicht kaputt ist, verbinden. Und dann wird diesem Gegenstand geteilte Aufmerksamkeit zuteil. Und das ist dann eine ganz schöne Erfahrung für alle, die da beteiligt sind, und gibt ganz viel Motivation, das einfach weiterzumachen und zu merken, so ja, es geht hier eigentlich um Verbindung zwischen Menschen, um Verbindung von uns mit unseren Gegenständen und nicht jetzt darum, ob ich da eine Ehrenamtsaufwandsentschädigung bekomme oder einen Kuchen.
Wenn man sich so Bilder anschaut oder Videos von Reparaturcafés, dann habe ich so den Eindruck, dass es verhältnismäßig eher Männer sind, die da mit unterstützen. Also das kann natürlich jetzt, oder das ist wahrscheinlich ein Stereotyp und das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt weiter bedienen, aber würden Sie da zustimmen und warum könnte das so sein?
Also ja, das beobachte ich auch und ich vermute da zwei Gründe. Zum einen natürlich, wer sind die Menschen, die zur Zeit des Berufslebens in technischen, handwerklichen Berufen mehrheitlich tätig waren? Also das sind hauptsächlich Menschen männlichen Geschlechts. Das zum einen, und zum anderen, es engagieren sich sehr viele Personen im Rentenalter. Und das hat uns mal jemand aus dem Seniorenbüro gespiegelt, dass es einfach für Frauen sehr viel mehr Angebote gibt, sich zu engagieren im Bereich Kinderbetreuung, was auch immer, ja, und oder Handarbeit, Handwerk, Handstricken, was auch so, ne, solche Dinge. Und für Männer ist nicht im Rentenalter nicht sehr viele Engagementmöglichkeiten gibt und das eine schöne Möglichkeit auch ist, einfach in Kontakt zu bleiben, eine Aufgabe weiterhin zu übernehmen.
Also schaffen Sie da auch einfach neue Orte für Engagement, das ist ja auch sehr begrüßenswert. Es gibt ja auch dieses Konzept der sogenannten dritten Orte, also neben der Arbeit und dem Zuhause ein dritter Ort, der nicht kommerziell ist, wo Leute sich begegnen. Das kann der, ich sage jetzt mal, der Marktplatz sein, nicht zum Einkaufen, sondern um sich dort aufzuhalten. Das kann ein Spielplatz sein, das kann die Bücherei sein. Würden Sie ein solches Repair-Café auch in diese Kategorie mit einsortieren oder?
Ja, absolut. Und gerade das Schlagwort nicht kommerziell ist natürlich irgendwie ein großes auch an der Stelle. Ja, man muss hier nicht hinkommen, um zu konsumieren. So, man darf auch einfach vorbeikommen und Kaffee trinken. Und gleichzeitig passieren dann auch so schöne Geschichten, dass Menschen tatsächlich noch auf dem Dachboden irgendwas suchen, um einen Grund zu haben, wieder kommen zu dürfen. Und das wird dann natürlich auch behandelt und man spricht dann auch miteinander, aber ja, nee, also es ist wirklich ein Raum, der, ja, zu dem man einfach kommen kann, so.
Sie wollen aber mit den Reparaturcafés auf keinen Fall professionelle Reparaturbetrieben das Wasser ablaufen. Aber andererseits möchten Sie ja auch einen gewissen qualitativen Standard bieten, ne? Und dass die Reparaturen auch sicher sind. Da entsteht ja dann eine Spannung. Wie gehen Sie das Verhältnis an?
Ja, es herrscht ein sehr großes Sicherheitsverständnis bei den Initiativen und ich führe sehr oft diese Gespräche so, ja, wie richten wir das ein, dass wir niemanden gefährden, dass wir keine Gäste gefährden und selbst nicht gefährden? Wie können wir das Ganze versichern? Und es sind mir auch bis heute keine größeren Personenschäden, Brände oder irgendwas zu Ohren gekommen, ja, was immer so die große Angst ist, wenn es dann das Haus abbrennt, weil irgendwas falsch repariert wurde. Und es ist gut, dass die Sorge da ist, weil dann achtet man auf gewisse Risiken einfach beim Reparieren. Man kann natürlich auch sagen, gewisse Reparaturen schließt man aus, die bestimmtes Risiko mit sich bringen. Auch das ist total in Ordnung. Unser Hauptanliegen geht in die Richtung zu beraten, dass sich das Team, das ein Reparaturcafé betreibt, dass da eine gute Kommunikation und ein gutes Selbstverständnis entwickelt werden muss. Wo sind unsere Grenzen? Was können wir leisten? Was auch nicht? Dass ganz klar zum Thema Selbsthilfe kommuniziert wird. Also, dass man eben kein kostenloser Reparaturservice ist, wo man was abgibt und dann wieder abholt, sondern dass es darum geht, bei der Reparatur dabei zu sein, im besten Fall auch mitzumachen, dass Dialog stattfindet und dass das auch alles nach außen kommuniziert wird, dass kein Gewährleistungsanspruch an das Reparaturcafé gerichtet werden kann. Genau, das sind so die Punkte, die bei uns dann hauptsächlich auftreten, zu denen wir sprechen.
Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema Digitalisierung zurückkommen, gerade weil das ja beim digitalen Espresso auch das Hauptthema ist. Jetzt werden die Geräte immer kleiner, immer filigraner, es sind Mikrocontroller mit drin. Das wird immer schwieriger, die zu reparieren. Würden Sie sagen, dass Digitalisierung da irgendwann den Reparaturcafés ein Ende setzt, weil es einfach nicht mehr machbar ist?
Es ist auf jeden Fall ein Problem, ja. Je kleiner die Bauteile sind und auch nochmal, was ich vorhin schon erwähnt habe, dieses Problem der Software, die vielleicht kaputt ist oder die auch einfach nicht mehr aktualisiert wird, ja, also wo vielleicht sogar die Hardware noch funktioniert, aber die Software nicht mehr kompatibel ist mit der Hardware, stellt natürlich ein Reparaturcafé vor unlösbare Herausforderungen, wo dann wiederum eine Institution wie beispielsweise der Runde Tisch Reparatur aktiv ist, an dem wir auch sozusagen beteiligt sind, der sich ja politisch dafür einsetzt, wie ein Recht auf Reparatur gestaltet sein muss, damit wir eben Geräte möglichst lange nutzen können, eigenständig reparieren können oder an gewissen Orten eine bezahlbare Reparaturhilfe in Anspruch nehmen können.
Politisches Engagement ist ein gutes Stichwort. Bräuchte es aus Ihrer Sicht jetzt von politischen Entscheidungsträgern auch nochmal mehr Anreize, dass Menschen vielleicht ihr altes Handy oder meinetwegen auch ihre vier alten Handys, die noch in der Schublade liegen, irgendwie wieder zu einer Reparaturwerkstatt oder zu einem professionellen Anbieter bringen, damit diese auch darin verborgenen Schätze, da hatten wir ja letztes Mal auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen, damit die auch geborgen werden können und weiter genutzt werden können?
Vermutlich braucht es Anreize, weil sonst würden die Handys ja nicht in der Schublade liegen. Es gab ja in Thüringen beispielsweise einen Reparaturbonus, der Reparaturen bezuschusst hat und dieser Topf war sehr schnell ausgezahlt. Also das wurde also da wirklich in Anspruch Interesse. Genommen. Mhm. Da war ein Interesse da, der wurde auch verlängert und tollerweise wurden da auch Reparaturcafés mit berücksichtigt. Also auch Ersatzteile, die in Reparaturcafés eingebaut wurden, konnte man sich bezuschussen lassen. Da gab es bestimmte Zuschusshöhen, ich glaube 50% bis maximal 200 €. Oder also genau, im Detail habe ich es jetzt nicht parat, aber letztens auch gelesen, dass jetzt auch weitere Bundesländer darüber nachdenken, so einen Zuschuss in Form eines Reparaturbonus einzuführen, um eben Menschen mehr zum Reparieren zu motivieren.
Wie finanzieren die Reparaturinitiativen auch das ganze Material und die Räumlichkeiten, das, was es braucht, damit man arbeiten kann?
Tatsächlich sind die Kosten, um ein Reparaturcafé veranstalten zu können, jetzt nicht wahnsinnig hoch. Die meisten Initiativen können das leicht aus den eingenommenen Spenden stemmen. Räume sind ganz oft über Kooperationen kostenfrei verfügbar, dass beispielsweise ein Gemeindezentrum einmal im Monat den Raum zur Verfügung stellt. Und ja, so kleinere Verschleißteile, Klebstoff und so weiter werden eben aus den Spenden bezahlt. Die Werkzeuge bringen die Reparaturhelfer, Helferinnen meistens selbst mit. Und größere Ersatzteile, die wirklich mehr kosten, die werden dann zusammen mit den Gästen ja irgendwie organisiert. Also man recherchiert dann vielleicht noch gemeinsam im Internet, bestellt das vielleicht schon vom Reparaturcafé aus und dann kommt der Gast halt zur nächsten Veranstaltung oder besucht vielleicht ein anderes Reparaturcafé in der Woche drauf mit dem Ersatzteil dann.
Vielleicht, weil wir schon wieder so langsam gegen Ende der Sendung, der Aufzeichnung sind, eine letzte Frage, die etwas versöhnlich sein soll, auch weil ich in der letzten Folge Till von Pidoll von Mobile Phones und Mobile Box und Future Phones, einem Refurbishing-Unternehmen, die Frage gestellt hatte, wie er das denn so mit Reparaturcafés sieht, ob er die als Konkurrenz betrachtet. Wie würden Sie jetzt aus Ihrer Sicht professionelle Refurbisher betrachten? Graben die Ihnen das Wasser ab? Oder meinen Sie, die sind auf jeden Fall ein guter Beitrag?
Ist auf jeden Fall ein guter Beitrag. Wir brauchen, glaube ich, einfach auf allen Ebenen Möglichkeiten, Geräte länger zu nutzen, Geräte oder Gegenstände zu reparieren. Und ich meine, im besten Fall schaffen sich Reparaturcafés ja sogar selbst ab, wenn wir Menschen irgendwann in der Lage sind, eigenständig zu reparieren, alle Informationen dafür zur Verfügung haben, wissen, wie wir an Ersatzteile kommen, handelsübliche Werkzeuge dafür verwenden können. So, von daher, ja, es ist Konkurrenzthema kein sehr großes, auch nicht zu den Dienstleistern, weil das, was ins Reparaturcafé kommt, da erhalten die BesitzerInnen oft die Ansage, naja, da ist der Kostenvoranschlag schon teurer als ein Neukauf, da braucht man gar nichts mehr machen. Und deswegen, also das Konkurrenzthema sehen wir überhaupt nicht dramatisch.
Das ist ja quasi jetzt das ideale Schlusswort gewesen für unser Gespräch heute, was wieder viel zu kurz war. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Einschalten bedanken und natürlich auch bei Ihnen, Frau Hemmelmann, für das Gespräch. Das war ja schon wieder unser heutiger digitaler Espresso. Hinweisen darf ich noch auf die nächste Folge. Diese wird am 3. März 2023 um 11 Uhr aufgezeichnet, also heute in einem Monat. Sie steht unter dem Titel Song from a Cotton Field. Welchen Preis zahlen wir für unsere digitalen Endgeräte? Unser Gast ist dann Friederike Hildebrand vom BUND, also dem Bund für Umwelt und Naturschutz. Melden Sie sich da gerne an, kommen Sie gerne dazu, diskutieren Sie mit uns. Die Teilnahme ist kostenfrei. Dankeschön. Der digitale Espresso ist ein Podcast-Angebot des Katholisch-Sozialen Instituts in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Erwachsenen- und Familienbildung NRW. Audiobearbeitung: Zeit Zuma. Titelmusik: René Geforcaraghi. Introsprecherin: Marina Lenz. Technische Unterstützung: Markus Sager. Der digitale Espresso ist ein Angebot, das gefördert wird durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Gerne hinterlassen Sie uns eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Kanal auf einem der gängigen Portale. Seien Sie auch herzlich eingeladen, einmal live dabei zu sein. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Homepage digitalerespresso.de. Für Anregungen und Feedback senden Sie uns gerne eine Mail an espresso@ksi.de. Danke fürs Zuhören.
Digitaler Espresso. Ein Podcast über Kirche und Digitalität des Katholisch-Sozialen Instituts.